Dieser Podcast wird präsentiert von Kon-Tiki Reisen. Entdecken Sie die winterliche Schönheit Nordislands und erleben Sie tanzende Nordlichter. Informieren Sie sich jetzt auf kontiki.ch.
NZZ Akzent.
החוק הזה הוא חוק פשיסטי. מי שלא מכיר בעם הפלסטיני כעם, מי שלא...
Während dieser Debatte ging es laut zu und her im israelischen Parlament in der Knesset. Ein arabischer Abgeordneter bezeichnet das Gesetz, das besprochen wurde, als faschistisch. Er nannte andere Abgeordnete Terroristen. Revat, das klingt ziemlich heftig.
Das stimmt, Antonia, aber so geht es in der Knesset oft zu und her. Das ist nicht so speziell. Und die Abstimmung danach, die verlief sehr viel weniger turbulent. Und das Resultat war dann ganz klar. Also das eine Gesetz wurde mit 92 zu 10 Stimmen angenommen, das andere ungefähr in einer ähnlichen Größenordnung. Und die Knesset, also das israelische Parlament, das hat zwei Gesetze angenommen, die UNRWA, das UNO-Hilfswerk für die Palästina-Flüchtlinge aus dem Land, verbannen soll, die eigentlich die Arbeit dieses Hilfswerk verbietet. Es soll nämlich nicht mehr in Israel arbeiten dürfen. Israelische Behörden dürfen keinen Kontakt mehr mit der UNRWA haben. Und das ist ein sehr, sehr deutlicher Entscheid, der heftige Folgen haben könnte.
Israel will das UNO-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge verbieten. Korrespondent Revat Hoffer hat sich die Arbeit der UNRWA angeschaut und er sagt, was es bedeuten würde, wenn das Hilfswerk nicht mehr arbeiten könnte. Ich bin Antonia Moser. Revat, du hast gesagt, dieser Entscheid im israelischen Parlament fiel sehr deutlich. Warum dieser Entscheid?
Ja, Israel wirft der UNRWA schon lange vor, Terrorismus zu unterstützen, dass nämlich einige Mitarbeiter dieses UNO-Hilfswerk Mitglieder der Hamas oder anderer Terrorgruppen sein sollen.
Du hast gesagt, Israel wirft das vor. Stimmt's auch?
Ja, also Israels Sicherheitsbehörden sagen ja, dass es da eindeutige Beweise gibt. Manche, also israelische Quellen sagen sogar, dass bis zu 10% aller UNRWA-Mitarbeiter mit Terrorgruppen verbunden seien. Dafür hat es aber bisher keine Belege präsentiert. Was klar ist, ist, dass einzelne Mitarbeiter der UNRWA am Terrorangriff, an dem Massaker des 7. Oktober beteiligt gewesen sein sollen. Das hat die UNO und die UNRWA auch selber zugegeben. Ob dann das Ausmaß auch so groß ist, wie Israel es sagt, das ist unklar bis heute.
Aber ob das jetzt stimmt hin oder her, das Parlament hat ja jetzt eben entschieden, UNRWA darf eigentlich nicht mehr arbeiten in Israel.
Das stimmt. Das Parlament hat das sehr, sehr eindeutig entschieden. Aber bis dieses Gesetz in Kraft tritt, vergehen noch 3 Monate. Und in diesen 3 Monaten weiß eigentlich niemand so genau, was jetzt passiert. Und ich war direkt am Tag nach der Abstimmung im UNRWA-Hauptquartier in Ost-Jerusalem. Und das war schon ein bisschen eine beklemmende Stimmung. Da waren eigentlich mehr Journalisten als Mitarbeiter dieses UNO-Hilfswerks. Es war wirklich menschenleer. Es herrschte wie eine Grabesstille auf diesem Compound, auf den Fluren dort. Mhm. Das liegt daran, dass viele Mitarbeiter, die im Westjordanland arbeiten, also in dem anderen Palästinensergebiet neben dem Gazastreifen, nicht mehr nach Jerusalem zur Arbeit kommen können, weil Israel ihnen die Genehmigung nicht gibt. Und dort waren eigentlich alle sehr, sehr ratlos. Sie wussten nicht, was jetzt in der nächsten Zeit geschehen wird.
Was macht denn die UNRWA ganz genau? Also was wäre jetzt alles von diesem Entscheid betroffen, wenn sie eben nicht mehr arbeiten darf?
Genau das wollte ich auch wissen und deshalb bin ich ins Westjordanland gefahren, genauer nach Kalandia. Das ist direkt an der Grenze zu Israel, ganz in der Nähe zu Jerusalem. Da in diesem Ort, da ist auch ein sehr, sehr großer Checkpoint, den man passieren muss, wenn man von Israel ins Westjordanland oder in die andere Richtung fährt. Und da in diesem Flüchtlingslager, in diesem sogenannten Flüchtlingslager, da befindet sich ein großes Gesundheitszentrum der UNRWA, das ich mir angeschaut habe.
Du hast jetzt gesagt Flüchtlingslager, sogenanntes Flüchtlingslager. Wie muss ich mir das genau vorstellen?
Ja, das ist eben, also bei Flüchtlingslager, da hat man ja eigentlich immer so Zelte und provisorische Häuser im Kopf, aber diese Flüchtlingslager im Westjordanland, die bestehen meistens schon seit 1948, seit der Staatsgründung Israels, und früher waren das tatsächlich mal Zelte, aber schon lange, lange, seit Jahrzehnten sind das keine Flüchtlingslager in dem Sinne mehr, sondern heute sind das Häuser, feste Häuser, sehr, sehr eng gebaut aneinander. Aber in vielen Städten sind das eigentlich wie so normale Quartiere geworden. Und auch dieses in Kalandia, das ist sehr groß. Man würde jetzt nicht unbedingt wirklich einen Unterschied feststellen, ob man im Flüchtlingslager ist oder außerhalb der Stadt. Das Einzige, was man weiß, das ist so ein großes Tor, wenn man reingeht in dieses Flüchtlingslager. Mhm. Und in diesem Lager, ich nenne es jetzt einfach mal so, da wohnen eben immer noch Flüchtlinge, die damals bei der israelischen Staatsgründung vertrieben worden sind, und auch, das ist sehr wichtig, ihre Nachkommen, also die Kinder und Enkelkinder dieser Menschen, die Ende der 40er Jahre vertrieben worden sind, die werden von der UNRWA auch noch als Flüchtlinge anerkannt. Also dieser Flüchtlingsstatus, der vererbt sich.
Und für diese Menschen, also die Flüchtlinge und ihre Nachkommen, betreibt die UNRWA eben jetzt ein Gesundheitszentrum, hast du gesagt, warst du?
Ja, das ist also eigentlich ein Spital da in Kalandia, in diesem Camp, und das ist sehr, sehr klein. Also es hat eigentlich nur zwei Stockwerke, wo eben Ärzte und Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger arbeiten, aber es deckt sehr, sehr vieles ab und ist für viele Menschen zuständig. Also in diesem Camp, wurde mir gesagt, leben ungefähr 20.000 Menschen, die alle dorthin kommen können, wo sie umsonst behandelt werden können und auch Medikamente erhalten.
Ja, so from 150 to 200 patients per day.
Die Ausrüstung sah auch sehr modern aus, und dort kannte ich einen Zahnarzt sprechen, Dr. Hazem.
Dr. Hazem.
Hazem.
H-A-Z-E-M.
Hazem.
Und der hat mir gesagt, was es konkret für seine Arbeit bedeuten würde, wenn dieses Gesetz, was jetzt in Israel beschlossen worden ist, genauso umgesetzt wird.
It's very difficult for us. Very difficult.
Und er sagt, die Arbeit würde sehr, sehr schwierig werden, und auch für ihn persönlich, denn er wohnt nicht in Kalandia, sondern in Jerusalem, in Ost-Jerusalem. Und er könnte dann eigentlich die Checkpoints vielleicht nicht mehr passieren. Man weiß eben nicht so richtig genau, wie es dann umgesetzt wird.
I don't know what I will do after that, if they
weil dann eben israelische Behörden, also die Soldaten an den Checkpoints, Kontakt mit den UNRWA-Mitarbeitern hätten, mit diesem Arzt, und das wäre eigentlich verboten. Er sagt auch, dieses Gesundheitszentrum könnte nicht mehr so funktionieren, wie es eigentlich wäre. Also es wäre schwierig, dann Versorgung zu erhalten, also neue Medikamente, die müssten eingeführt werden. Und auch seine Kollegin, die daneben ihm steht, die sagt, dass speziell Kinder und alte Leute dann keine Versorgung mehr hätten. Also eigentlich nur noch die, die Geld haben, um eben in private Spitäler zu gehen. Und das wären in diesem Flüchtlingslager sehr wenige Menschen.
Mhm. Ist das so der Hauptfokus der UNRWA, also diese Gesundheitsversorgung, die Klinik?
Das ist ein sehr, sehr wichtiger Teil der Arbeit, die die UNRWA im Westjordanland leistet. Mich hat dann eben genau das auch interessiert. Was tun Sie denn noch alles?
Wir haben hier 4.000 Mitarbeiter, 96 Schulen mit mehr als 47.000 Schülern jetzt.
Und da konnte ich mit Roland Friedrich sprechen. Das ist ein Deutscher, und der ist UNRWA-Diplomat. Er ist der Chef der UNRWA im Westjordanland. Und ich habe ihn abgepasst auf dem Weg zu einem Ausbildungszentrum, wo wir so junge Menschen gesehen haben, die eine IT-Ausbildung bekommen haben. Und da hat er eben gesagt, dass also diese Bildung, die Ausbildung der Kinder, also in Schulen, in diesen Ausbildungszentren, das ist eben ein weiterer wichtiger Teil der Arbeit der UNRWA.
Wir machen die ganze Müllabfuhr in den Camps, wir haben ja 19 Camps in der Westbank.
Dann auch so ganz banale Dinge, zum Beispiel kümmert sich die UNRWA um die gesamte Müllabfuhr in allen Camps im Westjordanland.
Im Schnitt von diesen 870.000 registrierten Flüchtlingen, 650.000 beziehen irgendeine Form von Leistung oder irgendeine Form.
Und der Friedrich hat mir eben auch gesagt, insgesamt geht es da um über eine 500.000 Menschen, 650.000 Leute, die irgendwelche Leistungen von der UNRWA erhalten.
Das sind sehr viele Menschen und also eigentlich ja quasi staatliche Aufgaben. Also wenn du sagst, Schulen, Müllabfuhr, Das sollte ja eigentlich ein Staat erledigen.
Das stimmt. Und es gibt eben keinen palästinensischen Staat. Es gibt die palästinensische Autonomiebehörde, die ist sehr, sehr korrupt. Also die ist auch nicht fähig, diese Aufgaben zu übernehmen. Und sie hat sich auch ein bisschen damit eingerichtet. Das ist natürlich auch bequem für diese Autonomiebehörde, da dann keine Ressourcen zu investieren und das quasi so an die UNO outzusourcen. Und diese Aufgaben sind eben auch Teil eines Abkommens, das Israel vor vielen Jahren mit der UNO, mit der UNRWA geschlossen hat. Und wenn die UNRWA wegfällt, würde das eigentlich auch bedeuten, so wie du es gesagt hast, dass diese quasi staatlichen Aufgaben nicht mehr erledigt werden würden. Und das muss man sich vorstellen. Also dann müssten Tausende von Kindern von einem Tag auf den anderen irgendwie einen anderen Schulplatz bekommen. Der Müll würde nicht mehr abgeholt werden. Die Menschen könnten vielleicht wichtige Behandlungen nicht mehr erhalten. Also man kann sich schon vorstellen, wenn das tatsächlich so umgesetzt würde, das würde ein Riesenchaos bedeuten.
Wir sind gleich zurück.
Entdecken Sie Nordislands Winterzauber mit heißen Quellen, imposanten Wasserfällen und eindrücklichen Nordlichtern. Mit Kon-Tiki-Reisen fliegen Sie direkt von Zürich nach Akureyri. Erleben Sie spektakuläre Landschaften, unvergessliche Momente und ein Hauch von Arktis im Norden Islands. Planen Sie Ihr Abenteuer jetzt auf kontiki.ch.
Revert, wir haben bis jetzt nur von der Westbank gesprochen, da wo du warst. Aber die UNRWA, das UNO-Hilfswerk für die Palästina-Flüchtlinge, ist ja auch in Gaza tätig. Und da herrscht im Moment immer noch ein Krieg. Ich nehme an, dort übernimmt die UNRWA im Moment andere Aufgaben.
Das stimmt. Und dort kümmert sich die UNRWA vor allem um akute Nothilfe. Denn ja, du kennst diese Bilder auch. Also im Gazastreifen, da ist die Versorgung eigentlich komplett zusammengebrochen. Also in manchen Gegenden, vor allem im Norden des Gazastreifens, sind über 3/4 der Häuser zerstört. Es geht eigentlich dort niemand mehr zur Schule. Über Müllabfuhr müssen wir dort gar nicht sprechen. Es geht wirklich darum, dass die Menschen nicht verhungern eigentlich. Und die UNRWA ist nach eigenen Aussagen dort immer noch mit 5000 Mitarbeitern vor Ort. Sie sagen, sie haben das größte Netzwerk von allen Organisationen, auch von allen UNO-Organisationen, die dort vor Ort sind. Und sie sind vor allem sehr, sehr relevant, um diese Hilfsgüter, die in den Gazastreifen reinkommen, zu verteilen. Und sie sagen selbst, keine andere Organisation, weil sie eben schon so lange dort vor Ort sind, hat so ein weites Netzwerk und hat die Möglichkeiten, die Hilfsgüter, wenn sie ankommen, zu den Menschen zu bringen.
Und wenn das jetzt wegfallen würde, kann man sich vorstellen, was für Konsequenzen das hätte?
Das stimmt. Das wäre eben eine vollständige Katastrophe für die Menschen im Gazastreifen, die sowieso schon unter desaströsen Bedingungen leben.
Die Frage ist jetzt, wie geht das weiter? Also wir haben jetzt quasi diese möglichen Konsequenzen vor Augen, was passieren könnte. Aber wie geht es jetzt konkret in Israel weiter?
So genau weiß das niemand, auch die UNRWA nicht. Als ich dort in dem sogenannten Flüchtlingslager in Kalandia war, habe ich diese Frage natürlich auch gestellt. Und die UNRWA hat gesagt, oder die Mitarbeiter dort haben gesagt, sie haben bis heute nichts von den israelischen Behörden gehört über irgendeinen Tag danach, quasi Tag nach UNRWA. Mhm. Und fällt die UNRWA weg, dann wäre Israel eigentlich allein für die Versorgung verantwortlich.
Israel müsste das machen.
Ja, das ist so, denn nach dem Völkerrecht, wenn ein Land ein Gebiet besetzt, dann ist es verpflichtet, sich um die Versorgung der Zivilbevölkerung zu kümmern. Und ich meine, Israel ist ganz klar eine Besatzungsmacht gerade im Gazastreifen und im Westjordanland ist es eine Besatzungsmacht schon seit sehr, sehr vielen Jahren, nämlich nach dem israelischen Sieg im Sechstagekrieg 1967.
Also was heißt das jetzt konkret? Arbeiten die Israelis jetzt irgendwelche Pläne aus? Weiß man das?
Das haben sie gesagt. Sie sind da dran, Pläne auszugeben. Es gibt eine israelische Regierungsbehörde, die für die öffentliche Ordnung in den besetzten Gebieten zuständig ist, die soll nach Angaben von israelischen Parlamentariern dabei sein, Pläne auszuarbeiten. Die sind aber noch geheim. Also man weiß nicht so genau, was dort ausgearbeitet wird.
Kann man sich vorstellen, was das sein könnte? Also was denn möglich wäre?
Ich glaube, realistischerweise müsste Israel in irgendeiner Form mit der palästinensischen Autonomiebehörde zusammenarbeiten. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, also im Westjordanland übernimmt die UNRWA eben eigentlich die Aufgaben, die ein Staat übernehmen sollte. Und das, was am ehesten an einen Staat rankommt, ist eben diese Autonomiebehörde. Also die müsste eben dann die Schulen übernehmen, die Müllabfuhr. Mhm. Die Frage ist natürlich, würde sie auch die Verteilung der Hilfsgüter im Gazastreifen übernehmen? Und dagegen sträubt sich eigentlich die Regierung von Benjamin Netanyahu, denn sie weiß, wenn die Autonomiebehörde mehr staatliche Aufgaben, mehr organisatorische Aufgaben übernimmt, dann öffnet das vielleicht die Tür für die Gründung eines tatsächlichen, eines eigenen Staates für die Palästinenser. Und das will sie auf keinen Fall. Und die Frage ist auch so ein bisschen, ob dann die Palästinenser wirklich auf Einladung Israels dann quasi als die Kollaborateure Israels angesehen werden wollen.
Das klingt mir jetzt nach einer ziemlich schwierigen Aufgabe, die man auch noch, was hast du gesagt, innerhalb von knapp dreier Monate lösen sollte.
Das stimmt. Ende Januar ist die Deadline. Also wenn das Gesetz so umgesetzt wird, wie es beschlossen wird, dann gibt es danach keine UNRWA mehr in dem Sinne. Also sie kann eigentlich nicht mehr mit Israel zusammenarbeiten und deswegen auch die Aufgaben nicht übernehmen. Und kurzfristig, vor allem im Gazastreifen, wäre das eine vollkommene humanitäre Katastrophe. Also die Lage würde noch viel schlimmer werden, als sie sowieso gerade schon ist. Mhm. Und langfristig, wenn man eben ins Westjordanland schaut, könnte das bedeuten, dass eben tausende Kinder keine Bildung mehr erhalten. Viele Menschen würden auch einfach ihre Jobs verlieren. Der Müll würde nicht mehr abgeholt werden. Das könnte eben auch nicht nur für die Menschen dort, also für die Palästinenser, schlimm werden, sondern auch langfristig eigentlich für Israel ein Problem sein. Denn es ist klar, dass wenn diese Menschen ins Elend rutschen, sie sich sehr viel einfacher radikalisieren lassen und es dann auch ein Sicherheitsproblem für Israel sein könnte. Und deswegen, wenn es da keine wirklich tragfähige Alternative gibt, dann ist mit Problemen zu rechnen, die wir heute eigentlich noch gar nicht richtig absehen können.
Revert, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne, Antonia.
Das war unser Akzent mit Israel-Korrespondent Revert Hoffer. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.